Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, Zeit für Kontext zum Thema Narzissten, Egomanen und Psychopathen in der Führungsetage, am Mikrofon Angelika Schett. Gerhard Dammann als Psychologe und Psychiater sowie Autor des Buchs zu dem genannten Thema, konstatieren Sie einen blinden Fleck in Bezug auf narzisstische Persönlichkeiten in den Führungsetagen. Einen blinden Fleck sowohl beim Management als auch bei der klinischen Psychologie, die sich selten mit Problemen aus Wirtschaft und Führung beschäftigt. Dabei, so Ihre These, schade der Narzissmus nicht nur dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern, sondern auch dem Betroffenen selbst. Mit Blick auf die Krankenakten sehe man paranoide Zustände, emotionale Verkümmerung, zwangsneurotische Kontrolle der Umgebung, Menschen also, die vom Misstrauen zerfressen, depressiv geworden, nur noch mühsam von ihren Coaches aufrechterhalten werden können. Gerhard Dammann, was verstehen Sie in diesem Zusammenhang unter einer narzisstischen Persönlichkeit? Narzissmus hören wir zwar heute immer wieder, aber es wäre schon noch gut zu verstehen, was Sie in diesem Kontext unter einer narzisstischen Persönlichkeit begreifen.
Narzissmus ist eine im Menschen angelegte, notwendige Liebe sich selber gegenüber. Das heißt, der Mensch baut nicht nur Bindungen auf zu anderen Personen, sondern auch zu sich selber. Diese Form der Beschäftigung mit sich selbst kann aber, und dann sprechen wir von narzisstischen Persönlichkeiten oder narzisstischer Neurose, ein Übermaß annehmen, wo der Fokus, wenn man so will, ständig auf einen selber liegt. Das heißt, die Person beschäftigt sich ständig mit der Frage, war ich jetzt gut, wie habe ich gewirkt oder ich habe jetzt sicher total versagt oder man lehnt mich ab. Das könnte man als eine ganz unwissenschaftliche Definition von Narzissmus bezeichnen.
Sie sagen ja, da gibt es interessante und spannende Verbindungen zwischen Narzissmus und Erfolg bei Führungspersonen. Gleichzeitig lauerten da aber auch große Gefahren. Jetzt mal wirklich konkret bezogen auf Führungspersönlichkeiten. Was sind das für Gefahren?
Ja, da würde ich ganz gerne ganz kurz was zum Erfolg sagen. Der Personen, die narzisstischere Züge haben, haben stärker vielleicht den Wunsch als andere nach Anerkennung, sind möglicherweise dadurch auch ehrgeiziger, sind manchmal auch Monomaner, was auch etwas Charismatisches, Visionäres, auch wenn das verbunden ist mit Intelligenz und mit guten Ideen, erscheinen lassen kann. Das sind also die positiven Eigenschaften. Die Gefahren sind in der Tat, dass jemand die Ziele, Inhalte, um die es auch in der Wirtschaft natürlich gehen sollte, das heißt, dass ein Unternehmen prosperiert, dass Mitarbeiterzufriedenheit da ist, Nachhaltigkeit aufgebaut wird, aus den Augen verliert und nur noch fast autistisch, möchte man sagen, um sich selber kreist und sich da verliert dann in einen Form von Elfenbeinturm. Es gibt dann auch eigentlich ein ganzes Kontinuum bis hin zu massiv destruktiven Formen.
Massiv destruktive Formen, Sie sagen ja, dass es auch nicht immer so klar ist, was ist jetzt die produktive Form und wann beginnt es destruktiv zu werden. Das kann man sich ja jetzt auch fragen, wie will man das herausfinden? Also das, was Sie beschreiben, bleibt das nur im Theoretischen?
Nein, zum einen gebe ich in meinem Buch natürlich Hinweise, die man bei wichtigen Personalentscheidungen, Assessmentprozessen vielleicht stärker auch beachten sollte, als es teilweise geschieht. Ich plädiere schon, wenn man so möchte, für eine stärkere Fundierung der Psychologie oder der Persönlichkeitsdiagnostik im Grunde in der Wirtschaft. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Es wird eine Rolle spielen, in welcher Situation sich mein Unternehmen befindet. Brauche ich jetzt den großen Zampano, der von außen kommt, der ein festgefahrenes Schiff quasi wieder in eine ganz andere Richtung leitet, da kann vielleicht der narzisstische Typus, wenn er nicht zu destruktiv ist, positiv sein. Oder geht es eher darum, ein Unternehmen in ruhigeren Gewässern fahren zu lassen? Und da würde ich dann möglicherweise eher den vielleicht weniger charismatischen und auch weniger narzisstischen Bewerber in manchen Fällen bevorzugen.
was Sie ja sagen, und jetzt bleiben wir mal bei den pathologisch-narzisstischen Persönlichkeiten, dass die, und das ist ja eigentlich wirklich bedenklich, eine besondere Affinität zu Führungspositionen hätten.
Es gibt tatsächlich inhaltliche Verbindungen zwischen, wenn man so will, Übernehmen von Führung und narzisstischen Zügen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Personen, die gerne zum Beispiel zweiter Mann bleiben. Die sagen, mir sind meine Familie, meine Freizeit wichtig. Das heißt, mit Führung ist ja nicht nur Macht, Anerkennung, Gehalt verbunden, sondern zum Beispiel auch das Übernehmen von Verantwortung, auch eine Form von Askese. Da können bestimmte narzisstische Persönlichkeiten eher geneigt sein, das auf sich zu nehmen, weil sie zum Beispiel dieses unersättliche oder ungesättigte Loch in sich verspüren, nach Anerkennung, nach Bewunderung, nach jemand zu sein. Also mir fällt zum Beispiel auf, manchmal, wenn ich Interviews lese mit hoch erfolgreichen Wirtschaftskapitänen, wie die fast kindlich anmutend sagen müssen, wie toll sie Auto fahren können oder wie schnell sie rasen können oder solche Dinge. Da spürt man etwas davon, der kleine Junge, der eigentlich den Glanz in den Augen seiner Mutter sehen möchte.
Damit sprechen Sie natürlich ein psychoanalytisches Konzept an, mit dem Glanz in den Augen der Mutter. Und das ist ja auch Ihr Ansatz, dass Sie finden, es könnte eine Synthese geben zwischen Managementkonzepten und Psychotherapie oder sagen wir auch Psychoanalyse. Vielleicht konkretisieren Sie noch kurz, was Sie mit dem Glanz in den Augen der Mutter meinen, der dann später revitalisiert wird als Bedürfnis.
Ja, da sind wir natürlich jetzt schon ganz tief fast in der Narzissmus-Diskussion drin. Der Glanz in den Augen der Mutter ist von einem der großen Narzissmus-Theoretiker, Heinz Kohut, ein Stichwort, womit er in seiner Narzissmus-Theorie meint, dass das Problem darin liegt, dass das Kind in einer vulnerablen Phase zu wenig bedingungslose Anerkennung, Bewunderung, Liebe bekommen hat und dem quasi ein Leben lang hinterherläuft. Es gibt andere Narzissmus-Konzepte, die eher, sagen wir mal, die Beziehungsfeindlichkeit im Narzissmus betonen. Ich habe versucht, beide Ansätze miteinander in Verbindung zu bringen, weil mir scheint, dass weder das eine Modell noch das andere das Problem komplett versteht. Es ist richtig, was Sie sagen, dass die Psychoanalyse, wenn sie nicht sich in zu komplizierten Theorien, die dann nur noch die Fachleute verstehen, verliert, auftritt, gerade der Wirtschaft, wo es viel um Dynamiken geht, um Gruppenprozesse, auch um irrationale Prozesse, um auch paranoide Themen, was Sie vorhin angesprochen haben, sehr viel davon profitieren kann von der Psychoanalyse.
An einer Stelle erwähnen Sie ja auch das mit dem Containment nach Bion. Was ist das für eine Fähigkeit, die ein Manager oder jemand in der Führung haben sollte? Denn die setzt ja auch mit einem populären Begriff ein Stück Reife voraus.
Bion, der ein englischer Psychoanalytiker war, beschreibt in seiner Entwicklungspsychologie, dass seelische Reife auch dadurch entstehen kann, dass die primären Bezugspersonen, vor allen Dingen also die Eltern, die Möglichkeit haben, Destruktives, nicht aushaltbares, maßlose Ängste, die das Kind hat, für das Kind sozusagen auszuhalten, zu containen, geradezu zu verdauen. Und dadurch entsteht dann, wenn die Entwicklung gelingt, eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, auch später selbst Phasen von Einsamkeit, von Bedrohung, von Belastung für sich selber auch auszuhalten. Mein Plädoyer, dass natürlich ein Chef, insbesondere wenn er es mit einem großen Unternehmen zu tun hat, vielfach auch mit Ängsten, mit irrationalen Themen, die in seiner Organisation vorhanden sind, konfrontiert ist. Und dass seine Fähigkeit, Bereitschaft, Belastbarkeit für sein Unternehmen zu containen quasi, also diese Aufgabe, die eine im Grunde psychologische Aufgabe ist, zu leisten, nämlich etwas innerlich aufzugreifen von dem, was da ist, eine Befindlichkeit, sie für sich auch zu übersetzen und sie verändert, den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, natürlich eine Form von wichtiger Führungseigenschaft ist, die Reife voraussetzt. Je weniger narzisstisch jemand ist, umso eher wird er in der Lage sein, das zu tun.
Wie verhält sich denn jetzt eine Führungsperson, die das nicht kann? Was macht die?
Die wird dann zum Beispiel Schuldige suchen im Außen. Es wird zu Spaltungen führen, wo man sagen wird, es gibt die Guten und die Bösen. Sie wird sich abkapseln, abschotten, so schützen wollen. Sie wird es als eine Zumutung erleben, was die Mitarbeitenden von ihr verlangen.
Ihrer Ansicht nach verfügen ja auch Organisationen über ein Innenleben und unbewusste Themen. Je weniger bewusst diese unbewältigten Themen seien, desto massiver sei ihr Einfluss auf das alltägliche Handeln. Das würde ja eigentlich auch sehr für diese psychoanalytische Richtung plädieren.
Ja, man kann Institutionen, Unternehmen auch als Organismen verstehen. Und im Unterschied vielleicht zu einer systemischen Sichtweise, die auch ihre Berechtigung hat, betont das Psychoanalytische auch stärker zum einen unbewusste Prozesse, die dabei eine Rolle spielen, auch Prozesse, die man dann als Regression bezeichnen könnte, das heißt, wo Themen aus der Kindheit reaktualisiert werden können, aber auch im weitesten Sinn pathologische oder auch destruktive Prozesse, die entstehen können in Organisationen wie in Individuen auch.
Wenn Sie das jetzt so beschreiben, stelle ich mir vor, dass viele Leute in Wirtschaft oder sonstigen Unternehmen sich bedanken würden, wenn man ihnen Themen offerierte, die sie in die Kindheit zurückführen. Das ist ja genau, was sie nicht wollen. Die sind ja in der Regel unglaublich erwachsen.
So ist es. Und gerade die Wirtschaft tut sich natürlich besonders schwer auch mit diesen Konzepten und vielleicht auch mit dem Narzissmus Modell, weil sie natürlich den Geist von dem, was machbar ist, sehr stark betont, weil sie auch, ich sage jetzt mal, marketingorientiert ist. Auch das übrigens ein Grund für ihre Anfälligkeit, vielleicht auch narzisstischen Persönlichkeiten gegenüber, weil ja dieses Blenden in vielen Fällen gut ankommt. Das stimmt. Sie wissen ja, dass Freud selber die Psychoanalyse als eine der großen Kränkungen der Menschheit bezeichnet hat, neben Kopernikus und Darwin. Und das gilt sicher auch für die Wirtschaft. Ich glaube aber, man kann es übersetzen, die Konzepte.
Sie haben vorhin schon die paranoiden Gefühle angesprochen, die hinter schweren Narzissmus stehen. Die könnten auch dazu führen, so schreiben Sie, dass sich eine Führungsperson nur dann sicher fühlt, wenn sie mit Hilfe von Angst die anderen übermächtig kontrollieren und unterwerfen könne.
Ja, die narzisstische Persönlichkeit, so selbstsicher und grandios sie auftreten kann, insbesondere in Phasen von Erfolg, hat letztlich ein brüchiges Selbstwertgefühl und ist sich eigentlich auch der Anerkennung nie wirklich sicher. Das heißt, es lauert dahinter das Gefühl von Bedrohung, das ist also diese paranoide Position. Und die Person wird dann versuchen, zum Beispiel Kritiker, auch wenn die positiv sind, zu eliminieren oder sich abzuschotten. Sie wird also mit dieser möglichen Gefährdung umgehen müssen und tut es dann häufig auf eine für das Unternehmen auch ungünstige Form. Wahrscheinlich ist es so, dass man die hochpathologischen Persönlichkeiten, die auch nicht so oft dann in Unternehmen sind, schwer beeinflussen kann, es sei denn, man würde eine eigentliche intensive Psychotherapie machen. Bei den leichteren Formen, da kann man wohl möglich mit Coaching, mit Beachtung von Gruppenprozessen doch eine ganze Menge erreichen.
Damit meinen Sie nicht so ein landläufiges Coaching?
Ja, in meinem Buch ist ja eine gewisse Kritik schon am landläufigen Coaching auch verbunden, wo ich auch ausführe, dass zum Teil manche Coaches nicht die Ausbildung haben, die es möglicherweise bräuchte, um die Dynamiken zu verstehen, aber vor allen Dingen auch viele Coaches eher sich nur die Ressourcen und die produktiven Seiten spiegeln und sich vielleicht nicht trauen, das, was ja der Manager eben bräuchte, ein kritisches Gegenüber zu haben, das ihn auch mal konfrontiert.
Gehen wir nochmal auf die narzisstischen Führungspersönlichkeiten ein, die häufig ihre Mitarbeiter nicht in ihrer Eigenbedeutung sehen. Was heißt das eigentlich für Mitarbeiter, nicht in der Eigenbedeutung gesehen zu werden? Oder umgekehrt, was macht dann die Führungsperson mit den Mitarbeitern, wenn sie das nicht tut?
Das kann zum Beispiel ein Chef sein, der nicht versteht, dass Mitarbeitende auch mal gelobt werden wollen oder der höchste Ansprüche, die er vielleicht bei sich selber hat, auch auf andere dann überträgt, wirklich dann beinhart zum Beispiel ist. Es ist bei diesen Personen zwar häufig eine hohe Sensitivität da, aber letztlich ein gewisser Mangel an Empathie. Und sie kreisen eigentlich so um das, was sie sich selber in den Kopf gesetzt haben und sehen zu wenig, dass andere Bedürfnisse haben.
Ja, und es geht ja dann noch weiter, wer sich da nicht so manipulieren lässt, wie diese Personen sich wünschen, die werden dann als Feinde erlebt. Das ist ja auch nicht unbedingt zuträglich dem Klima im Unternehmen.
Bei den maligneren Formen ist es so. Bei den leichteren Formen habe ich auch das andere erlebt, dass zum Beispiel die Anerkennung finden, die sich eigenständig auch erweisen und nicht einfach sich manipulieren lassen. Also auch da gibt es unterschiedliche Formen.
Nun machen wir es doch mal verbindlich. Sie haben da Kriterien der narzisstischen Persönlichkeitsstörung aufgezählt. Ständiges Verlangen nach Bewunderung, Anspruchsdenken, zwischenmenschliche Beziehungen werden ausgenutzt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Mangel an Einfühlungsvermögen, das nannten Sie schon. Neid auf andere oder sich beneidet fühlen, arrogantes, überhebliches Verhalten. Das ist ja wahrscheinlich schon nicht so selten.
Ja, das sind die Kriterien aus dem amerikanischen psychiatrischen Klassifikationssystem für die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Diese Kriterien erfüllen natürlich manche Personen, die narzisstische Züge lediglich haben, nicht unbedingt alle in diesem Vollbild. Aber wir alle begegnen im Laufe unseres Lebens Personen, die so sind.
Sie haben ja da auch ein Beispiel aus der Literatur genommen, das wahrscheinlich viele Menschen kennen, nämlich aus Moby Dick, den Kapitän Ahab, der ja auch ziemlich viel illustriert, worauf Sie hinaus wollen. Vielleicht können Sie das noch kurz zusammenfassen, wer sich vielleicht nicht mehr so genau an dieses Buch erinnert.
Kapitän Ahab von Melville ist ein wunderbares Beispiel für einen narzisstischen Führer. Statt seine Aufgabe zu erfüllen, also quasi ein Unternehmen zu führen, nämlich Wale zu jagen, vernachlässigt er das und jagt stattdessen einem mit ihm persönlich verbundenen Thema hinterher, nämlich der Jagd nach diesem riesenhaften weißen Wal Moby Dick. Da ist auch die Figur des Grandiosen da. Moby Dick ist gleichzeitig verbunden mit Ahab. Ahab hat tatsächlich ja auch das Bein verloren durch Moby Dick und hat eine Prothese wiederum aus Walelfenbein. Und auf der anderen Seite ist er eine fast satanisch anmutende Feindgestalt für Ahab. Ahab ist eine einsame, mit sich hadernde, aber auch sehr charismatische, geheimnisvolle Figur, wo man also auch Glanz und Elend des Narzissmus auch an ihm sehr schön sehen kann. Sein Unternehmen, das Schiff, reißt einen Abgrund. Und der Einzige, der überlebt, ist der beobachtende Erzähler, psychoanalytisch würde man sagen, wiederum das beobachtende Ich, das sich distanzieren kann.
Zur narzisstischen Entwicklung, also wie kommt man überhaupt dazu, jenen Narzissmus zu entwickeln, der eben destruktiv sich auswirken kann? Da geht's ja schon in die Kindheit zurück, dass nämlich jemand von den Eltern ein Stück weit missbraucht wurde, so ihnen zum Ruhme zu dienen, aber nicht für sich selbst im eigenen Recht gesehen zu werden, auch von permanenter Entwertung. Möglicherweise wurde man auch geschlagen. Und später dann kumuliert sich das so in einer Rücksichtslosigkeit und auch dem Grundgefühl, primär von unfähigen Menschen bis hin zu Feinden umgeben zu sein. Und da kommt ja noch ein Thema hinein, was mit Abhängigkeit zu tun hat.
Einen wichtigen Aspekt der Genese würde ich noch hinzufügen, nämlich der Mangel an Grenzen. Es gibt in der Tat diese Formen, wo es um Vernachlässigung geht, um Traumatisierungen oder wo man spürt, dass man eigentlich zwar möglicherweise mit Geschenken überschüttet wird, aber nicht wirklich als Individuum geliebt wird. Das sind die krasseren Formen. Ein weiterer Aspekt ist, dass man kein Gegenüber hat, was ja auch wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung, das einen mit Grenzen konfrontiert. Die Erfahrungen, von denen Sie sprachen, führen beim Narzissmus, und da sind wir jetzt also neben der Anerkennung und der Bewunderung, bei dem zweiten Aspekt, sozusagen der Stachelschweinbildung, um es mit Schopenhauer zu sagen, dazu, dass der Mensch sich auch schützt vor zu großer Nähe, gleichzeitig den Wunsch hat nach Beziehungen, wo er vollkommen verstanden werden kann, aber dann die Realität immer wieder auch enttäuscht wird. Und das ist etwas, was man sehr typisch findet bei Narzissten, dass sie dann furchtbar enttäuscht sind von einem Gegenüber und es dann mit narzisstischer Wut überhäufen oder fallen lassen, wenn es sich als anders entpuppt, als man es zuerst erhofft oder erwartet hatte.
Das Interessante ist ja, Sie schreiben davon, es sei auch ein Teufelskreis, der aus Mangel an Macht Macht geriere. Und es geht dann darum, dass die Ausübung von Macht und der krankhafte Narzissmus Strategien darstellen, um dieser Abhängigkeit, von der Sie gerade gesprochen haben, zu entgehen. Und da sind wir bei dem Punkt, dass Sie ja sagen, diese Leute sind ganz schlecht für ein Unternehmen, ganz schlecht für Mitarbeiter, aber sie schaden sich ja eigentlich auch selbst.
Es gibt ja Fälle, wo man die Machtlosigkeit oder die Defizite dann auch in der Biografie geradezu dann vorfindet. Wir sollten den Narzissten nicht nur als Täter oder Aggressor verstehen, sondern er bleibt auf eine schreckliche Art, wie das bei allen Neurosen der Fall ist, gefangen letztlich in einem Muster, aus dem er nicht herauskommt, das er wiederholt, zwanghaft, und wo er eigentlich selbst auch Opfer bleibt, insofern, als er das, was er sucht, nicht bekommt und immer wieder auch Bestätigung dann schafft oder vorfindet für Enttäuschung oder die Faktoren, die ihm so geschadet haben.
In Ihrem Buch scheinen Sie etwas eher auf der Seite zu sein, die findet, dass solche pathologischen Züge nicht die Folge der Macht sind, sondern ihr Ursachen. Sie zitieren den Zürcher Psychoanalytiker Mario Ehrtheim, der das mehr so als Folge der Macht sieht, als er nämlich sehr bildlich, wie ich finde, sagte einmal, wie der Minenarbeiter bei der Arbeit zwangsläufig eine Staublunge bekommt, so bekommt der Mächtige die Paranoia.
Ich will diesen Aspekt nicht außer Acht lassen.
Gerhard Dammann, zu Beginn haben Sie ja schon von Assessments gesprochen, also diesem Verfahren, mit dem Leute ausgewählt werden, die Führungspositionen bekommen. Ein Verfahren, das ja genau ausschließen möchte, dass die falschen Leute in solche Positionen kommen. Und Sie nennen gegen Ende Ihres Buches 4 Punkte, die Sie ganz wichtig finden bei diesen Kriterien eines Assessments, nämlich Moral, Ethik, Demut und Authentizität. Das sind ja andere Kriterien als jetzt beispielsweise Rücksichtslosigkeit oder positiver gewendet Durchsetzungsfähigkeit, unternehmerisches Risiko eingehen, also mit Moral, Ethik, Demut und Authentizität. Das mag ja jetzt auf den ersten Blick sehr schön, aber auch etwas illusorisch klingen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, zum einen ideengeschichtlich ist mein Buch sicher eingebettet in einen Trend, wo Faktoren wie Verantwortung, Nachhaltigkeit, auch Stichwort Corporate Governance, moralisches Engagement wieder eine größere Rolle spielen. Die Wirtschaft ist an einem Punkt gelangt, wo man sagen kann, Gewinnmaximierung um jeden Preis kann nicht der einzige Inhalt sein. Aber zurück sozusagen zur Assessment-Situation. Ich glaube, es ist möglich, in Gesprächen mit Bewerbern, auch anhand von Schilderungen früherer Situationen, von zum Beispiel Konflikten, Hinweise zu bekommen, ob jemand stärker in den narzisstischen Typus tendiert oder eher nicht, dass man auch weiß quasi, worauf man sich einlässt.
Ihre Ausführungen, die haben Sie ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern Sie haben ja sehr viele Untersuchungen herangezogen, die psychoanalytische Theorie, Beispiele aus der Praxis. Und Sie sagen ja auch, oder Sie schreiben ja auch, dass heute es auch wieder viel mehr in Managementbereichen darauf ankomme, dass die Führungspersönlichkeiten das Allgemeinwohl berücksichtigten. Das haben Sie ja vorhin auch schon in Ihrer Antwort ein Stück weit angedeutet. Das wäre ja dann doch eine positive Wendung.
Wenn es wieder stärker in die Richtung geht, dass Leute auch individuell Verantwortung übernehmen, das ist ja auch etwas, was auch auffällt bei Wirtschaftszusammenbrüchen, dass die Leute nicht nur hohe Abfindungen bekommen, sondern auch noch dann kein Gefühl dafür haben, dass vielleicht etwas nicht gut gelaufen ist. Wenn sich da etwas ändern sollte, dann wäre das eine wirklich wichtige und gute Entwicklung, ja.
Stimmt es oder wie kommen Sie zu der Überzeugung, dass viele Karrieren nicht an fachlich schlechten Leistungen scheiterten, sondern an Fehleinschätzungen und der mangelhaft entwickelten Fähigkeit, Warnzeichen zu erkennen in der Umgebung? Das ist natürlich dramatisch. Und was hat Sie das schreiben lassen?
Das Fachliche kann man natürlich wesentlich einfacher auch evaluieren. Das heißt, wenn Sie einen Kreis von Bewerber haben, dann kann man natürlich davon ausgehen, wenn der den und den Abschluss hat und diese Laufbahn genommen hat, dass er das Fachliche wohl erfüllen wird. Die persönlichen oder interaktionellen Defizite, die sieht man den Leuten unter Umständen nicht an. Und deswegen plädiere ich ja auch dafür, dass man da zum Beispiel stärker darauf achtet.
Wir haben jetzt auf der Seite gelassen, wie weibliche Führungskräfte sich von männlichen unterscheiden. Sie haben es aber auch nicht sehr ausführlich behandelt. Ganz offensichtlich lässt sich da auch noch gar nicht so viel sagen.
Ja, es gibt zum einen nicht so viele Untersuchungen dazu und ich tendiere, ganz vorsichtig ausgedrückt, eher dazu zu sagen, dass die Unterschiede wohl gar nicht so groß sind, wie es häufiger manchmal betont wird, sondern dass es vielleicht in der Erscheinungsform gewisse Unterschiede gibt, aber dass man vorsichtig sein sollte, zu sagen, es ist ein rein männliches Phänomen.
Gerd Dammann, Sie sind ärztlicher Direktor in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen, Psychologe und Psychiater. Also Sie sind Arzt, also auch Psychologe. Jetzt kann man sich ja doch fragen, wie kommen Sie überhaupt dazu, sich so mit Führungspersonen zu beschäftigen?
Ja, das Buch ist entstanden als Abschlussarbeit eines Managementstudiums, wo es für mich nahe lag, einerseits das Thema Führung, was mit Management zu tun hat, und andererseits das Thema Persönlichkeitsstörung, was mein wissenschaftlicher Schwerpunkt in den letzten Jahren auch war, zu verbinden. Gleichzeitig war es auch für mich eine natürlich gute Möglichkeit, auch zu reflektieren über das Thema Führung und über auch eigene Fähigkeiten, aber auch Grenzen dabei.
Eben, es geht Sie auch selber etwas an.
Selbstverständlich.
Das war Kontext zum Thema Narzissten, Egomanen und Psychopathen in der Führungsetage. Bei uns ging es vor allem um die Narzissten. Mein Gesprächspartner war der Psychologe und Psychiater Gerhard Dammann. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schett mit folgenden Hinweisen. Sie können diese Sendung auch im Internet hören, ab Podcast beziehen oder dort auf CD bestellen unter www.ds2.ch. Telefonische Bestellungen der CD beim Radiokiosk unter 0848 840 800. Ich wiederhole, 0848 840 800. Hier auch die Angaben zum Buch von Gerhard Dammann, Narzissten, Egomanen, Psychopathen in der Führungsetage, Fallbeispiele und Lösungswege für ein wirksames Management. Das Buch ist im Hauptverlag erschienen. Morgen gibt es in Kontext wieder das Sachbuchtrio mit Büchern zur Langeweile, zur Frage, wie die Welt ohne Menschen aussehen würde und was der ökologische Jesus zu sagen hat.